Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
Es ist das wahrscheinlich rätselhafteste Textilstück der Welt. Das Turiner Grabtuch. Darauf zu sehen sind Umrisse eines gekreuzigten Mannes. Und seit Jahrhunderten fragt sich die christliche Welt nun schon, ob es sich bei diesem Mann tatsächlich um Jesus von Nazareth handelt. Bewiesen ist das nicht, und so stellt auch die Turiner Grabtuchausstellung der Malteser die Frage, wer ist der Mann auf dem Tuch? Seit 11 Jahren ist die Wanderausstellung im deutschsprachigen Raum unterwegs. Jetzt kommt sie vom 22. September bis 3. November auch zu uns in die Münchner City und ist dort in der Heiliggeistkirche am Viktualienmarkt zu sehen. Wieso es sich lohnt, sich mithilfe der Ausstellung auf Spurensuche nach dem Mann auf dem Tuch zu begeben, sagt uns jetzt in den Malteser Momenten Sophie Bechtolsheim. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung und mit ihr bin ich jetzt digital verbunden. Grüß Gott, Frau Bechtolsheim.
Grüß Gott.
Frau Bechtolsheim, wie wird man denn Kuratorin für diese Turiner Grabtuchausstellung? Wie sind Sie dazu gekommen, zu diesem Ehrenamt?
Ich bin gefragt worden, weil eine Verwandte von mir in diesem Kuratorium sitzt und meine Vorgängerin aus familiären Gründen ihr Amt niederlegen wollte. Und ja, wie kommt man zu Ehrenämtern? Das ist, wenn Menschen wissen, Kinder sind aus dem Haus. In dem Jahr hat unser jüngster Sohn Abitur gemacht. Ich habe Geschichte studiert. Wir können ja mal fragen, ob sie Zeit und Kapazitäten hat. Und wenn man dann nicht so richtig einen Grund hat, Nein zu sagen, dann sagt man eben Ja. Und in dem Fall habe ich tatsächlich eigentlich gefunden, dass ich nicht sehr geeignet bin und habe es mir überlegt und habe dann aber trotzdem zugesagt.
Sind Sie denn vor dieser Aufgabe schon irgendwie mal in Berührung gekommen mit dem Turiner Grabtuch? War das schon mal ein Thema für Sie davor in Ihrem Leben?
Das war eben der Grund, warum ich instinktiv gesagt habe, also ich bin da nicht die Geeignete, weil ich natürlich wusste vom Turiner Grabtuch und ich kann mich auch erinnern, in meiner Jugendzeit, als damals diese wissenschaftliche Studie ergeben hat, dass das Turiner Grabtuch aus dem Mittelalter stammt, dass das ein Aufreger in den Zeitungen war, aber mich hat das Turiner Grabtuch nicht besonders interessiert. Ich habe einen Vortrag in unserer Gemeinde über das Turiner Grabtuch mal angehört und ich fand das auch ganz spannend, aber es hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht beschäftigt.
Und dann war es dann da, dieses neue Ehrenamt. Was macht denn eine Kuratorin? Was gibt es da für Sie regelmäßig zu tun?
Also ich teile mir die praktische Aufgabe, anders als meine Vorgängerin, die das alles alleine gemacht hat, mit 2 anderen. Die nennen sich dann Regionalbeauftragte, die sozusagen dann die Ausstellungen vor Ort betreuen. Weil mir klar war, ich kann nicht ein Drittel des Jahres in Grabtuchdingen verreisen. Und gehört eben zu der Aufgabe dazu. Deswegen teilen wir uns das zu dritt. Aber ich als Kuratorin bin diejenige, über deren Schreibtisch und über deren Telefon alle Kontakte zu den jeweiligen Ausstellern, die sich die Ausstellung in ihren Ort holen wollen, läuft. Also die Erstgespräche führe ich, ich lege die Termine mit denen fest, ich beantworte die ersten Fragen, ich schicke denen die Ausstellungsbroschüre zu, also sprich das, was bedacht werden muss. Und dann durch diese Erstkontakte kommt natürlich auch manchmal dann eine Absage zustande, weil die Menschen merken, boah, das ist schon, da binden sie sich schon richtig eine große Aufgabe an den Fuß. Also über meinen Schreibtisch laufen alle Erstkontakte. Und dann, wenn klar ist, wo das Ganze ist, übernimmt das dann die jeweilige Regionalbeauftragte oder eben ich.
Und die Ausstellung wird ja im gesamten deutschsprachigen Raum gezeigt. Also da gibt es durchaus was zu tun.
Genau, eigentlich sollte es auch so sein, das war bis Corona auch so, dass die Ausstellung im Jahr an 6 Orten ist und sozusagen von einem Ort zum anderen wandert, also gar nicht mehr zurück ins Lager kommt oder zurück in die Zentrale kommt. Leider hat Corona natürlich da schon einen Knick verursacht, weil die Gemeinden oder die MHD-Zentralen, früher waren die Aussteller in meisten Fällen MHD-Niederlassungen, durch Corona und auch durch die Arbeit mit Geflüchteten so viel andere Aufgaben zu bewältigen haben, dass sie sich jetzt die Ausstellung nicht mehr so zutrauen. Also wir haben im Augenblick nicht das Jahr gefüllt mit Ausstellungen. Also dieses Jahr haben wir jetzt 4 und hoffen aber, dass das wieder Fahrt aufnimmt.
Unter anderem dann ab 22. September bei uns in München. Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass die Ausstellung zu uns kommt, habe ich mich zunächst mal gefragt, Was haben eigentlich ausgerechnet die Malteser jetzt mit dem Grabtuch zu tun? Wieso kommen die auf die Idee, dazu eine Ausstellung zu machen? Wie kam das?
Bernd Falk, der ein hauptamtlicher MHD-Mitarbeiter ist in leitender Funktion, hatte auf einer Reise ins Heilige Land in Jerusalem die Gelegenheit, eine solche Ausstellung zum Turiner Grabtuch zu besuchen und war so bewegt von dieser Ausstellung, dass er gesagt hat, wir Malteser müssen so eine Ausstellung und sozusagen und unter unser Dach holen, denn der Wahlspruch der Malteser ist ja Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. Und die Malteser in Deutschland widmen sich wirklich in aufopfernder Weise vor allen Dingen der Hilfe der Bedürftigen. Und man könnte sagen, dass manchmal vielleicht der Grundsatz der Verbreitung des Glaubens etwas zu kurz kommt. Und für Bernd Falk war die Grabtuchausstellung, in der ja ein geschundener Mensch dargestellt wird, ein gemarterter, geschundener Mensch, eigentlich genau die Schnittstelle, wo beide Themen wunderbar vereinbart werden können. Und ich hatte ja am Anfang ja gesagt, dass ich mich so ungeeignet gefühlt habe und auch das zum Teil auch nach wie vor finde, weil ich unglaublich zerstreut bin und eigentlich nicht für Organisationen so mich so eigne. Mich hat genau das sehr selber erreicht, die Inhalte dieser Ausstellung, vor allen Dingen was das Leid des Mannes betrifft, der auf diesem Tuch dargestellt ist. Also ich hatte eigentlich für mich den Vorsatz gefasst, diese Anfrage abzulehnen, eben wegen mangelnder Eignung. Und man hat mir damals die überarbeiteten Texte für die neue Ausstellungsbroschüre zugeschickt, also die Druckfahnen. Und ich hatte, wie gesagt, mich ja mit dem Grabtuch bisher gar nicht befasst. Ich bin auch nicht im Orden, ich bin im MHD, ich bin zahlendes MHD-Mitglied, also im Malteser Hilfsdienst. Und ich fand mich vor dem Bildschirm weinend, schluchzend wieder. Und das hat mich so berührt und so bewegt, dass ich dann das Gefühl hatte, trotz aller Einwände, inneren Einwände, kann ich dieses Amt gar nicht ablehnen. Und so bin ich dazu gekommen. Und insofern hat dieser Grundsatz Hilfe den Bedürftigen und Bezeugung des Glaubens tatsächlich bei mir irgendwie ein Tor geöffnet, was vielleicht angelehnt war. Und deswegen gibt das durchaus Sinn und deswegen hat das durchaus eine Berechtigung.
Und Sie machen das ja seit 5 Jahren. Das heißt, es war damals auch schon etwas aufgebaut. Die Anfänge, über die Sie ja berichtet haben, das war das Jahr 2007. Und dann hat es nochmal bis zur Konzeption und endgültigen Durchführung nochmal 6 Jahre gedauert. Eröffnet wurde die Ausstellung 2013. Was gab es da alles zu tun? Wie ist man da vorgegangen? Welchen Anspruch hat man da entwickelt für die Ausstellung in dieser Zeit?
Das war ja lange vor meiner Zeit. Es war jedenfalls so, man hat versucht, und das ist auch meiner Ansicht nach sehr gut gelungen, eine sehr hochwertige Wanderausstellung zu entwickeln. Also jetzt nicht, also ich kenne Wanderausstellungen eher so mit so faltbaren Fahnen, die man auf aufklappbaren Aufstellern in Kisten packt und dann von einem Ort zum anderen per Post schickt. Und das ist bei unserer Ausstellung nicht der Fall. Es sind eben Stelen, die sehr hochwertig angefertigt wurden. Man hat Vitrinen gebaut, in denen man auch Ausstellungsstücke, bei uns sind 7 Stücke, sozusagen präsentiert. Also zum Beispiel damit anschaulich wird die Dornenhaube, die der Mann auf dem Tuch aufgesetzt bekam. Also nicht ein Dornenkranz, sondern eine Haube aus Dornen. Oder man hat zum Beispiel eine Lanzenspitze, Münzen, eine Geißel, also alles Dinge, mit denen man den Mann auf dem Tuch traktiert hat, sozusagen, dass man sich ein Bild nicht nur auf einem Foto machen kann, sondern als Gegenstand. Und das sind Vitrinen, die dann beleuchtet werden. Also es war sehr aufwendig. Man hat einen Grafikdesigner beauftragt, ja sozusagen das Ganze künstlerisch, bildnerisch umzusetzen, sodass wir eben auch so ein Logo haben, was in allen Flyern und auch auf der Ausstellung selber dieses stilisierte Antlitz des Mannes auf dem Tuch wiedergeben soll. Also das hat eben offensichtlich einfach eine ganze Zeit gedauert, bis das eben konzeptionell so stand, dass man damit starten konnte. Und das ist hochprofessionell und haptisch sehr ansprechend und man wollte eben da nicht mit halben Sachen beginnen. Deswegen hat es eben lange gedauert. Und dann mussten natürlich auch Ausstellungsorte gefunden werden, die bereit sind, diese Ausstellung auch zu zeigen.
Und Kernstück der Ausstellung, Herzstück, ist natürlich die originalgetreue Nachbildung des Tuchs, für das in Turin, wenn es denn mal gezeigt wird, die Pilgerschlange stehen. Und dazu kommt auch noch eine originalgetreue Nachbildung des Korpus, der aus einer 3D-Betrachtung der Spuren am Tuch gefertigt wurde. Jetzt gibt es ja schon ein paar Jahre Umsetzungserfahrung. Sind diese beiden Sachen dann auch der Mittelpunkt der Ausstellung, also da, wo auch die Besucher am meisten verharren?
Ja, also das Grabtuch selbst natürlich, also das Faksimile des Grabtuchs selbst natürlich auf jeden Fall. Das ist natürlich das Zentrum der Ausstellung und die Skulptur, die ist sehr, sehr eindrücklich. Es gibt manche Menschen, die davon irritiert sind. Dennoch ist gerade diese Skulptur, die ja dann in 3D nicht nur einen Eindruck gibt, sondern tatsächlich, man ist konfrontiert damit, wie der Mann auf dem Tuch realiter aussah. Aber es ist eben halt eine Skulptur und manche sind irritiert davon. Und deswegen versuchen wir auch immer, diese Skulptur geschützt zu präsentieren. Aber diese Skulptur ist tatsächlich so, dass sie ja vielleicht sogar zu einer Art Meditation einlädt. Also auch mich hat die Skulptur auf eine gewisse Weise irritiert einerseits und andererseits eben auch berührt, weil der Mann auf dem Tuch ein sehr großer, stattlicher Mann ist, man plötzlich einen Eindruck bekommt, wie der ausgesehen hat. Also wie der Mann auf dem Tuch ausgesehen hat, ob Jesus Christus so ausgesehen hat, das sei jetzt dahingestellt. Aber dem Eindruck, ob nun diese Skulptur irritiert oder nicht, dem kann man sich trotzdem nicht entziehen. Trotzdem wollen wir das immer so ganz geschützt, den ganz geschützt präsentieren. Also vorsichtig. Ich finde, man sollte sich der Skulptur vorsichtig nähern.
Jetzt haben Sie gerade eher den sozusagen meditativen Aspekt, so haben Sie es auch genannt, des Grabtuches hervorgehoben. Sie werben aber auch damit bei der Ausstellung, dass Sie Religion und Wissenschaft zusammenbringen wollen. Das tun Sie auch mit einer ausführlichen Betrachtung der Geschichte des Grabtuchs. Inwiefern ist Ihnen das wichtig, bei der Ausstellung auch den Aspekt der Vernunft durch die Wissenschaft da mit einzubringen?
Also lassen Sie mich so ausdrücken, dass das Grabtuch oder auch das Antlitzbild über die Jahrhunderte hat die Menschen begeistert und zu Pilgerreisen animiert und inspiriert. Es hat in der Kunstgeschichte Spuren hinterlassen. Und je aufgeklärter der Mensch wurde, desto interessanterweise verblasster wurde auch die Gestalt auf dem Tuch. Und desto weniger, könnte ich mir vorstellen, ist es dem aufgeklärten Menschen auch möglich, tatsächlich einen intuitiven, auch geistlichen Zugang zu bekommen. Und ausgerechnet in dieser Phase hat durch die Entwicklung der Technik wurde es möglich, das Grabtuch zu fotografieren. Und jetzt hat sich durch die Fotografie und vor allem durch die Negativentwicklung des Fotos ergeben, dass hier ein ganz realistisches, naturgetreues Abbild eines geschundenen Menschen geboten hat. Und gerade das hat die Wissenschaftler im 20. Jahrhundert unglaublich beschäftigt. Und zwar durch alle Wissenschaften hindurch, also Forensiker, Mediziner, Physiker, Chemiker, Biologen, Zoologen, Textilkundler und so weiter. Also wirklich alle möglichen Wissenschaften haben sich mit dem Grabtuch beschäftigt. Und das finde ich so interessant, gerade da, wo der Mensch sozusagen verloren hat, an die Wirkmächtigkeit Gottes zu glauben, schafft die Wissenschaft oder die technische Entwicklung eine Möglichkeit, nochmal einen ganz anderen Zugang zum Grabtuch zu bekommen. Wir modernen Menschen brauchen offensichtlich handfeste Abbildungen, um uns Bilder zu machen. Also als hätte das Grabtuch sozusagen in der Moderne nochmal einen anderen Zugang uns ermöglicht, uns mit unseren spirituellen, geistigen Wurzeln zu befassen. Jetzt unabhängig davon, ob das Grabtuch tatsächlich aus dem Altertum stammt oder nicht, haben wir es hier mit einem Phänomen zu tun, was sich bis heute nicht erklären lässt. Und wir haben durch, wie gesagt, die Negativabbildung, also das Negativ des Fotos, was ein Fotograf Ende des 19. Jahrhunderts gemacht hat, plötzlich diese ganz naturalistische Abbildung dieses geschundenen Menschen. Und das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich mich auf eine ganz andere, intensive Art Weise mit der Passion Christi auseinandersetzen musste, weil es eins zu eins das abbildet, was Jesus selber in der Passion erlitten hat. Das war für mich so ein Selbstläufer jedes Jahr in der Karwoche. Aber das Grabtuch hat mir vor Augen geführt, was es eigentlich ganz konkret bedeutet. Das ist eben das, was die Ausstellung möchte, sich einerseits mit einem hochinteressanten, wirklich spannenden, und dazu muss man auch kein Gläubiger sein und kein Christ sein, sich auseinanderzusetzen, was Wissenschaft vermag und wie sich Wissenschaft auseinandersetzt mit so einem merkwürdigen und bis heute nicht erklärlichen Phänomen. Und andererseits sozusagen analog mit dem, was wir aus den Quellen Jesu Christi kennen, nämlich mit seinem konkreten Leiden. Und für mich ich mache das jetzt seit 5 Jahren, bis heute eigentlich gar nicht relevant. Es mag jetzt irritieren und das irritiert auch manche Leute. Für mich ist es tatsächlich gar nicht relevant, ob das Tuch echt ist oder nicht. Für mich hat es ein anderes Charisma entwickelt. Ich weiß, dass das bei anderen Leuten anders ist. Ich kann nur sagen, wie es für mich ist. Und deswegen finde ich gerade diese Zweigleisigkeit wissenschaftlicher Auseinandersetzung, die immer abgeglichen wird mit dem, was in unseren Glaubensgrundsätzen oder in unserem Glaubensbekenntnis auch, was wir da beten, das ist für mich das wirklich Faszinierende und Spannende. Und gerade weil die Ausstellung so zurückhaltend damit ist und niemanden vorschreibt, welche Antwort er auf die Frage geben soll, wer ist der Mann auf dem Tuch, das hat mich sehr überzeugt. Das fand ich seriös und fand das angemessen, dass er auch sozusagen den Besucher insofern ernst nimmt, den Besucher dieser Ausstellung und seine Auseinandersetzung mit dem Grabtuch ihm dann auch letzten Endes persönlich zu überlassen.
Sie haben gerade in einem Nebensatz gesagt, man muss deswegen, so wie Sie es geschildert haben, nicht mal unbedingt ein gläubiger Christ sein, um die Ausstellung zu besuchen. Das ist ja eigentlich ein wichtiger Aspekt in Zeiten, der wir uns als Christen in einem säkularen Umfeld, in einem immer stärker werdenden säkularen Umfeld bewegen. Das kann ja auch die Chance für jemand sein, sich daran zu tasten.
Genau, also es ist ganz unaufdringlich und auch gerade zum Beispiel Schulklassen finden das natürlich super spannend zu sehen, was Wissenschaft kann und was Wissenschaft sich beschäftigt. Und das Turiner Grabtuch ist anscheinend das Objekt, das archäologische Objekt, was am meisten von unterschiedlichsten Disziplinen betrachtet wurde.
Für alle, die schon einen religiösen Zugang haben, bieten Sie dann noch so als dritten Aspekt auch geistliche Impulse an. Wie sind die in die Ausstellung integriert?
Also wir haben sozusagen zu den einzelnen Stelen, wo zum Beispiel die Wunden dargestellt oder beschrieben werden, immer die analogen Bibelstellen, eben zum Beispiel die Geißelung, ja, die Geißelhiebe des Mannes auf dem Tuch weisen darauf hin, dass es sich um eine massive Einzelstrafe gehandelt hat. Es sind 120 Wunden, Geißelwunden, die gezählt werden, die darauf rückschließen lassen, dass es sich um eine römische Strafe gehandelt hat, nicht um eine jüdische Strafe, sondern um eine römische Strafe als Einzelstrafe, denn sie hätte in der Massivität durchaus zum Tod des Delinquenten führen können. Analog in der Bibel wissen wir, dass Pilatus gehofft hat, durch die Bestrafung oder durch die Geißelung Jesu zu verhindern, dass das Volk die Kreuzigung nach wie vor möchte, was, wie wir auch wissen, nicht gelungen ist. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel, da verweisen wir auf die einzelnen Bibelstellen. Oder die Tatsache, dass der Mann auf dem Tuch nur kurz in dem Tuch gelegen haben kann, denn es sind keine Verwesungsspuren darauf zu sehen. Analog dazu wissen wir, dass Jesus am dritten Tag, dass das Grab am dritten Tag leer war und dass es nur noch die Tücher gab, die man vorgefunden hat. Also man verweist immer auf sozusagen analoge Bibelstellen, die von den Quellen her das beschreiben, was sozusagen das Tuch auch darstellt, unabhängig davon, ob es das Originale ist oder nicht. Bei der Skulptur, also bei der nachgeformten Skulptur, gibt es dann eben auch Texte, die zu der Meditation einladen, also Psalmen und Texte, die zu beten einladen.
Wir haben jetzt festgestellt, dass man sich diesem Mann auf dem Tuch auf unterschiedlichste Art und Weise nähern kann. Sie selber sagen auch, dass es für Sie in erster Linie erstmal nicht wichtig ist, ob es jetzt tatsächlich Jesus von Nazareth ist oder nicht. Sind das auch so ungefähr die Rückmeldungen, die Sie von Besuchern bekommen, so auch in dieser Vielfalt? Die Ausstellung tourt ja schon 11 Jahre. Wie sehen da so die Rückmeldungen aus?
Also ich erlebe, wenn ich Vorträge halte oder also die ehrenamtlichen Ausstellungsführer sozusagen unterrichte, erlebe ich ganz oft, dass viele Menschen versuchen, mich davon zu überzeugen, dass das Grabtuch echt ist. Ganz selten erlebe ich Widerspruch. Zum Beispiel in Linz wurde ein Gästebuch eingeführt und da waren sehr bewegende und bewegte Kommentare dazu. Die Ausstellung ist so seriös und so ernsthaft und so nüchtern gemacht, bleibt auch so im Konjunktiv und so zurückhaltend, dass es eigentlich kein Ärger auslöst. Also wir bekommen eigentlich die positive Rückmeldung und interessanterweise vor allen Dingen auch von denen, die sich als Ehrenamtliche zur Verfügung stellen, um Rückfragen vor Ort zu beantworten. Da bin ich ja dann immer nicht dabei. Ich bin am Beginn dabei, die Leute zu unterweisen, also ihnen zu erklären, um was es in der Ausstellung geht, führe die Anfangsgespräche und halt, wie gesagt, Vorträge. Bei der eigentlichen Durchführung der Ausstellung bin ich dann gar nicht dabei. Und da erlebe ich nur aus den Rückmeldungen auch der Ehrenamtlichen, dass sie dann oft ganz traurig sind, wenn die Ausstellung weiter wandert, weil sie auch selbst durch dieses sich in den Dienst stellen der Ausstellung so bewegt wurden. Also sie hatten natürlich von Anfang an eine gewisse Faszination, aber die Ausstellung selber, das entwickelt sich immer mehr zu einem Herzensanliegen für die, die vor Ort sind. Diese Rückmeldung bekomme ich. Und das freut mich natürlich sehr.
Und diese Einordnungen, die kann man auch bekommen, wenn man an einer Führung teilnimmt. Oder sie bieten dann auch in München Führungen an.
Ja, aber das läuft nicht über mich, sondern das läuft über die Ausstellungsorganisatoren vor Ort. Es ist so gedacht, dass eigentlich möglichst durchgehend, das ist in München schwierig, weil die Kirche wirklich ja 12 Stunden geöffnet ist, aber man versucht wirklich, möglichst das so zu organisieren, dass fast immer Ansprechpartner da sind, die man fragen kann. Und wenn jemand Führung haben möchte, kann er sich über die Kontaktdaten, die auch auf unserer Website zu finden sind, und auch auf der Website, die die Münchner speziell für diese Ausstellung jetzt gestaltet haben, kann man sich über diese Kontaktdaten für Führungen anmelden.
Und man bekommt dadurch auch mit, dass es, habe ich gelesen, gestaltete Andachten auch gibt.
Ja, genau. Also die Heilig-Geist-Kirche ist ja ein Ort sowieso von vielen auch jungen geistlichen Bewegungen. Das ist sowieso ein Ort, in dem sehr, sehr viel gebetet wird und wo ich mir denke, dass die Ausstellung per se nochmal einen zusätzlichen Aspekt der Andacht bietet.
Ich habe ganz spannend gefunden, das habe ich herausgefunden, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass man die Ausstellung in München sich anschaut und dann könnte man in Erwägung ziehen, im Heiligen Jahr 2025 nach Turin zu pilgern, denn da soll dann das echte Grabtuch wieder gezeigt werden. Wäre das eine gute Kombination auch aus Ihrer Sicht?
Also wir haben in Turin versucht herauszufinden, ob das so ist. Wir haben keine klare, verifizierte Auskunft bekommen. Ich selbst war noch nie in Turin. Ich selbst habe auch das Turiner Grab dort noch nie live gesehen. Ja klar, also das ist natürlich, würde das Ganze das bestimmt noch ergänzen. Ich persönlich, muss ich zugeben, brauche das gar nicht. Also wenn Sie nämlich nach meiner persönlichen Meinung, ich werde sicher mal nach Turin fahren, aber für mich geht die Welt jetzt nicht unter, wenn jetzt im Jahre 2025 nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. An der Stelle ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass das Turiner Grabtuch nicht als Reliquie gilt, weil man, wie gesagt, bis heute nicht weiß, ob es das Grabtuch Christi ist. Die Kirche ist da sehr, sehr zurückhaltend. Und ein Papst, ich weiß jetzt nicht, ob es Papst Johannes Paul II. War oder Benedikt, hat gesagt, für ihn ist das Grabtuch die erste Ikone Christi. Und ich finde, diese Beschreibung trifft es zumindest für mich persönlich am ehesten. Meine Auseinandersetzung mit dem Grabtuch hat ergeben, dass ich Kreuzigungsdarstellungen plötzlich ganz anders betrachte und vor allen Dingen auch Ikonen. Also dass die Auseinandersetzung damit, das Antlitz Christi auch zu suchen und sich die Frage zu stellen, wie sah er aus? Diese Frage, wie es auch im Psalm beschrieben wird, dein Antlitz möchte ich suchen. Dieser Satz ist mir so ins Herz gefallen und das hat bei mir tatsächlich die Auseinandersetzung des Grabtuchs bewirkt. Und dazu muss ich noch nicht mal das originale Tuch besuchen, sondern das hat tatsächlich die Fotografie noch viel stärker bewirkt. Weil man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, wenn man vor dem Grabtuch steht, auch vor unserem Faksimile, dann lässt sich das, was da drauf abgebildet ist, erstmal nur sehr, sehr schwach erahnen. Und da muss man schon lang stehen und um überhaupt auszumachen, wo befindet sich jetzt da der Körper und wo befindet sich jetzt da das Gesicht. Und das dauert eine Weile. Am Anfang war ich richtig gehend enttäuscht, weil das Erste, was einem ins Auge fällt, sind die Brandlöcher und nicht die Abbildung.
Bei der Geschichte mit Turin, dass es sein könnte vielleicht, dass im Heiligen Jahr dort dann das Original gezeigt wird, ist es ja so von uns aus, von München, ist Turin jetzt nicht so weit weg, aber für andere Menschen schon. Das ist auch ein interessanter Aspekt, denke ich, dass Sie ja auch gerade dabei sind, diese Ausstellung zu internationalisieren sozusagen. Ich glaube, in Südamerika ist sie schon vorhanden. vielleicht, dass wir noch einen internationalen Blick jetzt darauf werfen, wie es da weitergehen soll mit der Ausweitung.
Also es gibt, wie gesagt, eine spanische Version der Ausstellung und die tourt jetzt durch Südamerika oder durch Argentinien. Eigentlich hätte sie schon früher starten sollen, aber dann kam Corona dazwischen. Und es gibt eine russische Version und da kam der Krieg, der Überfall auf die Ukraine dazwischen. Jetzt ist die Frage, wie man mit dieser Version umgeht. Also sie wird natürlich nicht nach Russland wandern, aber die Frage steht im Raum, wie gehen wir damit jetzt um? Ja, aber es ist auch selbst im deutschsprachigen Raum gibt es noch viele Orte, an die wir gerne gehen würden.
Sie suchen jetzt noch für die München-Ausstellung weitere Ehrenamtliche, die da einfach helfen für Führungen, die auch während der Ausstellung ansprechbar sind. Und für die geben Sie auch nochmal eine zentrale Einweisung. Wann wird das sein?
Also am 22. September wird die Ausstellung feierlich eröffnet. Und davor, um 15 Uhr, werde ich nochmal durch die bereits aufgestellte Ausstellung führen. Und zwar alle die, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen und die bereit sind, stundenweise diese Ausstellung zu behüten. Und wir sind wirklich um jeden dankbar, der bereit ist, da sich zur Verfügung zu stellen. Da wird es Listen geben, in die man sich eintragen kann. Und da ist wirklich jeder willkommen. Da gibt es dann von mir sozusagen eine Musterführung. Und jeder, der sich zur Verfügung stellt, bekommt eine Ausstellungsbroschüre, mit der er sich dann auch inhaltlich und thematisch vorbereiten kann auf diese Aufgabe.
Frau Bechtolsheim, zum Schluss nochmal einfach zusammenfassend. Wieso lohnt es sich, die Malteser Ausstellung zum Turiner Grabtuch zu besuchen ab 22. September in München?
Also zum einen ist es ein interessantes historisches Thema, mit dem man sich da auseinandersetzen kann. Man stößt unweigerlich auf die Frage, was spricht dafür, dass es sich um ein Tuch aus dem Altertum handelt, womöglich um das echte Tuch, in dem Jesus Christus lag. Und was spricht dagegen? Das sind einfach spannende wissenschaftliche Auseinandersetzungen, mit denen man sich da befassen kann. Und dann, und das ist für mich der Hauptpunkt, führt es uns zum Zentrum unseres Glaubens, nämlich zum Leiden und zur Auferstehung Jesu. Und das sind Dinge, mit denen man automatisch befasst ist, wenn man sich dem Grabtuch nähert, unabhängig davon, ob es nun das Echte ist oder nicht. Und insofern ist es auf jeden Fall für jeden, der sich für Dinge interessiert, die außerhalb des Alltags, des Räderwerks, in dem wir uns alle befinden, stattfindet, ist es auf jeden Fall einen Besuch wert. Und außerdem ist es im Zentrum Münchens und man muss keinen großen Umweg machen. Und außerdem ist der Eintritt kostenfrei und ist auf jeden Fall anregend.
Da freuen wir uns also dann auf die Malteser Grabtuchausstellung in München. Frau Bechtolsheim, herzlichen Dank, dass Sie uns heute in den Malteser Momenten in die Intention und die Durchführung der Ausstellung eingeführt haben.
Ich danke Ihnen, Herr Hasel.
Alle wichtigen Informationen zur Ausstellung finden Sie auch im Internet auf malteser-turinergrabtuch.de. malteser-turinergrabtuch.de. Bis zu den nächsten Malteser Momenten verabschiedet sich am Mikrofon Paul Hasel.
Münchner Kirchenradio, Malteser Momente, Verbandsnachrichten.
Im Studio Corbinian Bauer. Grüß Gott. Simone Winkler ist die neue Geschäftsführerin für den Malteser Bezirk München. Die Diplom-Kulturwirtin trägt damit die Verantwortung für rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Malteser Dienststellen, Kreisgliederungen und Rettungswachen. Winkler sei engagiertes Kirchenmitglied und könne Managementerfahrungen aus der Privatwirtschaft in ihre neue Aufgabe einbringen, heißt es in einer Mitteilung der Malteser. Die Malteser in Wolfratshausen suchen Ehrenamtliche für den Seniorenbesuchsdienst. Auch in den ländlichen Gebieten leiden laut Malteser Hilfsdienst immer mehr ältere Menschen an Einsamkeit. Ehrenamtliche der Malteser Besuchsdienste besuchen deshalb regelmäßig alleinlebende Seniorinnen und Senioren. Wer sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit beim Besuchsdienst Wolfratshausen interessiert, kann sich an die örtlichen Dienststellen wenden. Den Malteser Besuchsdienst gibt es auch in anderen Gegenden des Erzbistums. Alle Angebote auf einen Blick finden Sie unter malteser-bistum-münchen.de. Im Rahmen der 5. Bayerischen Demenzwoche laden die Malteser in Garmisch-Partenkirchen zu Veranstaltungen im Live-Health-Service-Zentrum ein. Vom 20. bis zum 29. September ist unter anderem im Live-Health-Kultursaal die Ausstellung Blackbox Demenz zu finden, in der von Demenz betroffene Menschen aus ihrem Leben erzählen. Die Ausstellung ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Veranstaltungen der Bayerischen Demenzwoche sind kostenfrei. Das gesamte Programm der Malteser und anderer Hilfsorganisationen ist auf der Website demenzwoche.bayern.de abrufbar. Das waren die Malteser Verbandsnachrichten. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie auch online unter malteser-bistum-münchen.de.
Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.